Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über ein KI-Event, auf dem wir waren, und teilen unsere Learnings. Und im zweiten Teil haben wir die wundervolle Alina Ludwig, die Freelance-Strategin ist und selber einen Podcast hat, Influence. Und wir sprechen mit ihr über die Zukunft von Influencer-Marketing und wie man das eigentlich richtig macht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Hallo Paulina.
Hallo Pascal.
Ich habe ein Thema mitgebracht, und zwar waren wir gestern 6 Stunden lang auf einem digitalen AI-Summit.
Das ist eine Lüge.
Weil wir zwischendurch gegessen haben?
Ich war nur 2 Stunden dabei.
Ja, guck mal, ich wollte dich hier covern. Naja, und ich dachte mir, ich teile einfach mal so ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe.
In 2-3 Minuten.
Also das erste fand ich richtig krass. Der Gründer von Mediamonks hat einen Vortrag gehalten, wie die Agentur verändern. Und zwar sagt er, dass sie keine Agentur mehr sind, sondern ein Agentic System. Und die haben intern ein Tool gebaut. Das nennt sich irgendwie Monkflow oder so. Und in diesem Tool sind wirklich unfassbar viele Agenten, die miteinander kommunizieren, sodass du eine Aufgabe reingibst. Also hat das Beispiel gezeigt von einem Puma-Commercial. Und das war 1 Jahr alt, wo kein Mensch irgendwie mal eine Kamera oder in Hand hatte oder einen Schnitt irgendwie was gemacht hat. Und das lief wirklich von A bis Z automatisch durch. Also erst geht der Research-Agent los, dann geht der Strategie-Agent los, danach kommt dann der Konzept-Agent. Natürlich sind da immer noch mal Humans in the Loop drin als Touchpoints. Was fand ich interessant, dass er sagt, es sind keine Agentur mehr, sondern Agentic System.
Ja, ich habe ja auch den neuen S. Oliver-Spot gesehen. Der war ja auch komplett mit KI gemacht. Das hat mich auch total, also es hat mich wirklich geschockt.
Ja, das war echt crazy. Und dann, das fand ich auch noch total spannend, auch ein geiler Typ aus San Francisco, der Ex-Product-Lead von Gmail.
Der war
so
süß.
Der war so aufgedreht.
Ich habe ein bisschen in den verliebt.
Ja, der war Hammer.
Der war so süß. Der hat sich so gefreut über alles, was er erzählt hat. Und da merkst du wieder, was das wird KI nie können.
Ja.
Diese Energie rüberbringen.
Ja, ja. Das fand ich auch wirklich, also das hat mich komplett, also hat einen richtig begeistert.
Ja.
Und der hat auch, by the way, crazy, ich finde das schon krass, er hat einfach mit Gmail hat 2 Milliarden User, hat einfach ein Produkt mit 2 Milliarden User verantwortet. Und so ein Sunshine. Und der hat jetzt auch, Thema Agenten, einen Agent, wie soll man sagen, Plattform gebaut, genau, wo du relativ einfach Workflows bauen kannst. Du kannst sagen, bei ihm war das Beispiel jetzt, ich will einen Sales Coach haben, und dann setzt du den auf, das dauert 4 Minuten, jedes Mal, wenn ein Meeting ist, wird es transkribiert, sowieso, dann erkennt der Agent, ah, guck mal, das war ein Sales Call, dann schaut er sich das Transkript an, dann schickt er dir Feedback via Slack. Also das ist so Wahnsinn, was du da machen kannst. Und ich glaube wirklich, dass das die Zukunft ist, um Workflows zu automatisieren, so manuelle, lästige, administrative Aufgaben abzulegen und dann eher den Fokus wieder auf das zu setzen, was Spaß macht und was wirklich Wert schafft.
So, ja, das stimmt.
Das fand ich toll.
Ich habe auch direkt gedacht, als er das mit dem Sales-Bot da gezeigt hat, es wäre voll geil, hätte man sowas für so Value-Check, weißt du? Also würden wir das machen,
oh ja,
unsere Werte reingeben und dann halt alle Meetings und allen Charlies transkribieren, und er gibt, also der Agent gibt dann Feedback, ob wir aligned sind mit unseren Values, ob wir das klar genug kommunizieren, weißt du?
Ja, voll.
Und eigentlich für alle Leute, die in Leadership-Positionen sind.
Ja, nee, das ist richtig gut. Plus, du kannst ja auch sagen, du machst das nach extern hin. Also alle Leute in Bewerbungsgesprächen beispielsweise.
Ja.
Hast du einen einheitlichen Standard. Da hat auch jemand ein Tool gezeigt, das war auch krass, dass du, das fand ich auch ein bisschen das dystopisch, upsie. Dass du einen, also das ist quasi eine Bewerbungsplattform wie Personio, und der erste Call ist mit einem AI-Avatar. Und der stellt dir dann so ein paar holprige Fragen und du antwortest drauf, und danach gibt's dann so eine Scorecard, auf welchen Soft- und Hard-Skills die Person gehittet hat und nicht. Das sehe ich wiederum nicht, weil da fehlt, glaube ich, das Menschliche. Aber ich fand's interessant, woran gearbeitet wird und was auch nicht geht. Und letzter Punkt, Digital Twins. Da warst du mit dabei. Diese Person, die eigentlich gesagt hat, hey, es ist so viel Content da draußen von dir, du kannst dich eigentlich klonen digital. und dann in Meetings, in Slack-Nachrichten, whatever, so Level 1 Customer Service Fragen diesen Avatar beantworten lassen. Plus, auch nochmal ein bisschen crazy gedacht, wenn ein Mensch nicht mehr da ist, aber der ganze Content da ist, kannst du eigentlich diesen Menschen reproduzieren und ihn wiederherstellen.
Also, das ist richtig krass. Ja, sie macht das ja mit ihrem Vater, ne, der gestorben ist.
Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, um ehrlich zu sein, ja. Aber ich dachte mir, krass, selbst der Tod ist nicht vor KI sicher. Ja. Naja, soweit mal ein kurzer Wrap-up von den Sachen, die hängen geblieben sind.
Viel Spaß beim zweiten Teil.
Viel Spaß. Alina Ludwig ist Freelance Strategy Consultant für Social Media und Influencer Marketing, war als Managing Director bei Agenturen tätig und ist seit 2019 Host vom Influence Podcast, dem deutschsprachigen Fachpodcast für Creator Economy und Influencer Marketing. In über 107 Episoden hat sie mit PraktikerInnen, GründerInnen und MarkenentscheiderInnen gesprochen. Von der Frage, wie Influencer Marketing wirklich funktioniert, bis hin zu Creator Brands, die heute in 10.000 Supermärkten stehen. Außerdem hat sie 2019 das Buch Influence im Haufe Verlag veröffentlicht. Sie ist heute hier, weil sie eine der wenigen ist, die Influencer Marketing nicht erklärt, sondern seit Jahren mitgestaltet. Herzlich willkommen, Alina. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, ich freue mich sehr. Hello.
Also Pascal, das mit den zwei Verstolperern müssen wir aber nochmal üben.
Ich bin auch einfach nicht der beste Podcast-Sprecher. Aber ich habe ja gehört, Authentizität ist auch okay und auch ein Erfolgsrezept.
Absolut, darüber sprechen wir heute bestimmt auch noch einmal oder zweimal.
Ja, hoffentlich. Cool. Lass uns direkt mal reinstarten. Ich habe so in der Vorbereitung ein bisschen geguckt, wo du die letzten Male drüber gesprochen hast und so übergreifende These, Influencer-Marketing ist kein Kanal mehr, sondern ein starkes Instrument für Markenführung. Und viele Marken können hier und da noch ein bisschen besser werden. Da würden wir gerne mit dir reintauchen. Was ich besonders spannend fand, dass du gesagt hast, KI wird Mikroinfluencer und Mikroinfluencerinnen in der Content-Kreation teilweise verdrängen. Tauch da mal ein. Was siehst du da? Wen wird's treffen? Wen wird's nicht treffen? Und wann passiert das?
Ja, ich glaube, das klingt jetzt sehr hart, wenn man das einmal hört, weil man irgendwie denkt, was, die Mikroinfluencer, das sind doch die auf die wir gerade sehr viel bauen und die auch wirklich Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis liefern und so weiter. Also ich gerade glaube, gerade wir, die im Content-Bereich unterwegs sind, wissen ja durchaus diese Gruppe total zu schätzen und kennen auch ihre Stärken. Das, was ich sehe beim Thema KI, ist langfristig, dass wir eine Verdrängung erleben werden von den Influencern, die sehr, sehr funktional kommunizieren. Also die, ich sag mal, wir kennen das alle von TikTok vielleicht, hier ein Problem, hier die Lösung, fertig. Und am Ende ist mir als Viewer sozusagen komplett egal, wer mir jetzt gerade diese Lösung präsentiert hat. Das könnte irgendwie ein Kochvideo sein oder so. Ich will jetzt ein Pfannkuchenrezept und dann sehe ich das und es ist super schön ansprechend gemacht. Ich sehe, wie die Person das irgendwie zubereitet, die Hände, eine schöne Musik dazu und so weiter. Gute Schnitte, ich bleib dran und habe auch alle Infos, die ich brauche. Aber wenn mich 2 Tage später jemand fragt, wer hat dir das eigentlich gezeigt, wüsste ich überhaupt nicht mehr, welcher Kanal, wer war die Person, war es ein Mann oder eine Frau, also komplett austauschbar. Ich glaube, gerade diese austauschbaren Creator, die auf eine sehr, wie gesagt, funktionale Kommunikation setzen, es könnte auch ein Make-up-Tutorial sein, was wirklich nur sehr, sehr stark auf die Technik geht und so weiter, oder die klassischen Steuertipps oder so super generische, deine Top-10-Trip Besuche in Thailand, was du auf jeden Fall nicht verpassen darfst oder so, ne, wo es so komplett random ist, wer es dir sagt. Und da glaube ich, kann die KI als allererstes ansetzen, wenn wir wirklich über qualitativ coolen Content sprechen, weil sie das sich wahrscheinlich einmal aneignet und lernt, okay, wie ist die Dynamik in diesen Videos, wie muss das verpackt sein und so weiter. Wer nicht in Gefahr ist, sind die Creator, die schon sehr, sehr früh wirklich auch auf ihre eigene Markenidentität setzen, also die sehr viel von sich persönlich teilen, die auf Community Building setzen, ne? Also wo du wirklich weißt, nee, ich folge ja dieser Person, weil es die Person ist, die Sarah oder der Kevin oder wie auch immer, und will da dranbleiben, weil es mich interessiert, was sie oder er dazu sagt. Da sehe ich noch überhaupt keine Gefahr, dass wir so diese menschliche Bindung irgendwann durch KI ersetzen werden, aber eben so funktionalen Content, da sehe ich als erstes einen Angriffspunkt. Aber ich würde auch nicht sagen, dass wir aktuell in der Breite schon da sind.
Du hast jetzt gerade schon das Buzzword Community in den Mund genommen. Ja. Wir reden ja irgendwie gefühlt seit Jahren schon darüber in unserer Branche. Ich habe aber auch das Gefühl, dass so 2025, 26 jetzt wirklich langsam ernst wird. Also wir sehen ja auch irgendwie mehr Offline-Events, die ganzen Running-Clubs, also einfach, dass echte Beziehungen zwischen Marke und Mensch wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden. Was würdest du einer Marke hier empfehlen?
Ja, also im Grunde würde ich sagen, macht mal ein Assessment, ob ihr in diesem Bereich etwas für euch tun könnt. Weil das, was ja geil daran ist, und ich denke mal, das werdet ihr mit euren Kunden auch sehr, sehr viel besprechen, ist, dass wenn du es schaffst, eine Community zu hebeln, sage ich jetzt mal, also diese Power zu nutzen, dass da Menschen mit einer Leidenschaft sich treffen und sich als Gruppe verstehen und dort ja wirklich auch Dinge machen, die ihnen wichtig sind, die sie begeistern sozusagen, das mit einer Marke sinnhaft zu verknüpfen, das kann einfach ganz, ganz tolle Effekte freisetzen. Einerseits natürlich nochmal eine ganz elementare Markenbindung stärken, ne? Das sehen wir bei Marken. Ich überlege gerade, wie vielleicht Snipes, die damals groß geworden sind, indem sie die Street Dance Culture unterstützt haben und Enabler wurden sozusagen für eine Bewegung, die sowieso schon da war, ne? Und darüber dann auch eine Glaubwürdigkeit in so einer Community erstmal geschaffen haben, die ihnen dann ermöglicht hat, zu skalieren, also eine größere Reichweite am Ende auch zu erzielen, eben durch diese Multiplikatoren, die sie da schon in der Community aufgebaut haben. Also ich würde überlegen, als Marke, können wir überhaupt sinnhaft in einer Community stattfinden, also glaubwürdig stattfinden, können wir da auch was reingeben, was irgendwie denen hilft und statt nur ein Trittbrettfahrer zu sein, darüber würde ich nachdenken. Und ist unser Produkt oder auch unsere Markenpositionierung überhaupt geeignet, um Community-Marketing zu machen? Weil da, glaube ich, kann leider auch nicht jedes Produkt sozusagen funktionieren. Das ist, ich habe im OMR-Podcast, wo ich letzte Woche zu Gast war, das Beispiel von den Klosteinen gebracht. Also ich finde irgendwie zum Beispiel WC Frisch, die machen so geile Werbung, so coolen Content. Es ist witzig, es ist entertaining. Aber jetzt eine Community von denen irgendwie auf einmal zu sehen und die vielleicht einen Running Club sponsern zu lassen oder ich weiß es nicht, vielleicht noch eine Putz-Community, vielleicht das. Ne? So, da sage ich jetzt, okay, da sind Menschen, die sich vielleicht austauschen wollen zu gewissen Themen, maybe, jetzt habe ich auf einmal hier schon eine Strategie gefunden, die vielleicht gehen würde, aber da sieht man schon, okay, wie sehr kann dieses Produkt überhaupt eine, ich sag mal, emotionalisierende Markenkommunikation ermöglichen? Sind wir vielleicht auch als Unternehmen viel eher auf so einen funktionalen Ansatz in unserer Kommunikation gerade ausgerichtet, der da nicht so viel Fläche bietet sozusagen, weil was du schon brauchst, ist eben Emotionalisierung, Storytelling, so einen gewissen Vibe zu kreieren, ein gewisses Lebensgefühl mitzugeben und da muss man sich einfach ehrlich machen, ne? Wollen wir das und können wir das? Und dann am Ende natürlich auch die Ressourcen bereitstellen, weil am Ende ist es natürlich auch intensiv, ne? So diese Arbeit, diese wirklich auch glaubwürdige Erschaffen von Momenten in dieser Community, das geht meistens dann eher über Offline-Events oder über ein richtig krasses digitales Community-Management, was dann auch viel mehr ist als nur Kommentare beantworten. Da brauchst du dann einen Ort, wo die sich austauschen können. Da brauchst du Leute, die das in deinem Unternehmen dann auch sozusagen, die den Hut aufhaben und die das vorantreiben, so richtige Community-Bilder. Ihr hattet ja auch Annika Spitz von Crossnova zum Beispiel da. Ich meine, die macht das hauptberuflich, überlegt mal, ne? Das ist so ein ganzer FTE irgendwie, so ein Job, den du dann machst und der Zeit kostet und der eben auch Geld kostet. Und nicht jedes Unternehmen kann das bereitstellen, weil am Ende ist es eher, würde ich sagen, ein richtig geiles Add-on, was wirklich Engagement und Meaningful Communication sozusagen liefern kann. Aber es muss nicht der erste Step sein. Es kann ein Step sein, aber muss nicht.
Und sag nochmal, Paulina, da muss ich mich vormogeln, eine Follow-up-Frage. Ja. Braucht Community, vor allem wenn es um Offline-Erlebnisse geht, braucht das auch immer Influencerin, Creator, Creatorin?
Ich glaube, da kommt es ein bisschen auf die Definition an. Also ich glaube, was es braucht, sind Multiplikatoren. Und das muss nicht unbedingt der Standard-Influencer sein, den wir jetzt vielleicht alle vor uns sehen. Das könnte auch eine richtig zufriedene Kundin zum Beispiel sein, die auch stark kommuniziert, die Leute bindet. Ich glaube, wenn wir jetzt mal alle an die Thermomix-Communities denken oder so, das waren ja dann auch nicht die Standard-Influencerinnen irgendwie per se, die da das Heft in der Hand hatten, sondern das waren einfach Leute, die quasi in ihren eigenen Gemeinschaften, Communities und so weiter, outgoing Personen waren, die Leute angesprochen haben, so klassisch auch wie früher, so das Sales-Geschäft funktioniert hat, ne, und dann diese Partys veranstaltet haben oder die Tupper-Party. Also meine Oma war zum Beispiel so jemand, die war total kommunikativ, die hat einen ultra großen Freundeskreis gehabt, die hatte überhaupt keine Berührungsängste, geht auf Leute zu und macht das. Ne? Also ich glaube, das geht auch, dass du quasi deine Superfans, deine Kunden oder auch die Leute, die einfach wirklich begeistert sind von deinen Produkten, da reinbringst. Deshalb sind Influencer per se kein Must-Have, aber sie helfen natürlich an den Stellen, wo es dann auch mal darum geht, nochmal eine größere Reichweite zu erzielen, gegebenenfalls auch Communities sozusagen so aufzubrechen, ne, wenn sie wirklich glaubwürdige Akteure innerhalb von vielleicht einer bestehenden Community schon sind, vielleicht im Bereich Skincare, da schon so eine Meinungsführerschaft und eine Autorität haben, das wertet das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen anders auf. Ne? Da kommen dann alle Vorteile rein, die du mit einem großen Influencer oder so einem Midsize auf jeden Fall hast. Und auch hier einfach nochmal checken und kritisch schauen, was macht für uns am meisten Sinn, um das Ziel zu erreichen, das wir damit haben.
Cool. Ich musste eben so schmunzeln, weil das Beispiel vom Klostein, das bringe ich schon seit 2 Jahren. Ah, und jetzt werde ich es nicht mehr bringen, weil jetzt haben wir ja die Putz-Community, die auf einmal doch gut passt. Haben wir sehr viel über Community gesprochen. Nochmal eine Frage, die mich auch immer bewegt. Wenn wir so in die USA rüber gucken, ne, da sehen wir so viele riesige Creator-Brands, die auch unabhängig von den CreatorInnen funktionieren. In Deutschland haben wir da nicht so viele Beispiele. Also wir können jetzt irgendwie über einen Christian Wolf diskutieren oder vielleicht noch über eine Pamela Reif oder Knowles oder sowas mit Farina Opoku. Woran glaubst du, liegt das, dass wir hier da nicht so ein Vorreiterland sind?
Ja, gute Frage. Ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Es ist einerseits, dass wir schon immer ein paar Jahre hinter den USA so herhinken. Das merkt man immer. Ich würde sagen, so immer so 3 bis 5 Jahre und dann sieht man die Entwicklung in der Breite auch bei uns. Also wer weiß, ob wir da noch ein paar mehr Beispiele in den nächsten Monaten und Jahren sozusagen sehen werden. Aber ein ganz großer Faktor ist, glaube ich, die Rolle der CreatorInnen und vor allem auch die Rolle, in der sie sich selbst sehen. Ich hatte das in meinem Podcast tatsächlich letzte Woche. Da hatte ich den Hussein Ali Jaber zu Gast, der mit Pamela Reif sozusagen diese ganzen Projekte mitrealisiert und anschiebt. Und er hat gesagt, das, was super vielen Influencern und Creatoren fehlt, egal wie groß sie sind, ist das CEO-Mindset, hat er gesagt. Und was meint er damit? Im Endeffekt kommen viele Creator irgendwann in die Situation, dass sie die Möglichkeiten haben oder auch es an sie herangetragen wird, hey, eine Influencer-Brand wäre doch jetzt genau das, was du brauchst und bring doch mal deine eigene Designlinie raus oder dein eigenes Produkt und so weiter. Und im ersten Moment klingt das, glaube ich, richtig geil. Das wurde auch vielen Influencern verkauft als eine Möglichkeit, sich von den Plattformen unabhängig zu machen und nicht mehr nur über ihren Content sozusagen Geld zu verdienen, weil du da ja eben auch wirklich gewisse Risiken hast, ne? Wenn Instagram auf einmal deine Plattform sperrt, deinen Account sperrt, dann stehst du da. Also wie kannst du langfristig wirklich deine Marke nochmal mehr breiter aufstellen und da auch finanziell abgesichert sein? Dann doch ein eigenes Unternehmen, eine eigene Marke. Klingt ja super, aber hier geht's dann schon los. Ne? Ich glaube, ihr wisst das als UnternehmerInnen sozusagen. Was steht eigentlich dahinter, ein Produkt auf den Markt zu bringen, ne? Da ein Vertriebsnetzwerk aufzubauen, die Produktionslinien und die Wertschöpfungskette, all das auf eine ja gewinnbringende Art und Weise zu managen, Leute einzustellen, die zu führen, das sind ja nun mal Dinge, die ein Unternehmer -CEO machen muss. Und da, glaube ich, haben dann sehr viele InfluencerInnen gesagt, okay, ich bin ja am Ende eher kreativer, ich bin eher Content-Mensch, da ziehe ich mich jetzt ein bisschen raus. Und das merkt man bei vielen Marken, finde ich, bei vielen Creator-Brands, dass da erstmal eine geile Idee vielleicht war, die aus der Community heraus geboren ist, ein geiles Produkt, wo die Leute auch sagen, boah, geil, kaufe ich sofort, aber dann die nächsten Schritte sozusagen. Was braucht es, um diese Begeisterung am Leben zu erhalten und diesen Wunsch oder diese Begehrlichkeit irgendwie weiter zu nourishen? Ne? Wie bauen wir überhaupt die Marke rund um dieses vielleicht funktionierende Produkt auf? Das ja klappt, finde ich, manchmal viel zu selten. Ich würde noch sagen, was irgendwie auch cool geklappt hat von Monte zum Beispiel, ne, der bringt ja auch seine Drinks da immer raus. So, die haben es, glaube ich, nochmal eher verstanden, was es dann als auf dem nächsten Level sozusagen braucht, eben neue Produktinnovationen oder auch immer wieder eine reichweitenstarke Kommunikation um die neuen Drops und so weiter. Vielleicht auch Justin mit seiner Klamottenmarke oder so. Ne? Also so, ja, das läuft, aber meistens sind dann auch nochmal andere Vertriebsstrukturen, andere Unternehmen mit dahinter. Der Influencer präsentiert sein Gesicht und zündet seine Community an. Aber in der Regel sind die erfolgreichsten Kooperationen immer die, wo dann tatsächlich noch ein funktionierendes Unternehmen dahinter steht und es nicht komplett from scratch gebaut wird.
Glaubst du, dass das so ein bisschen die Zukunft vom Influencer-Marketing ist für Marken? Gemeinsam mit CreatorInnen Produkte rein, also Co-Creation?
Ich würde sagen, es kann immer cool sein, da drüber nachzudenken, das zu machen, aber es wird nicht ein so elementarer und zentraler Baustein, wie zum Beispiel Influencer-Content gerade ist für Marken. Ne? Also ich glaube, es ist, es kann geil sein als Add-on, aber es ist für mich nicht das zentrale Element, was ich Marken empfehlen würde, um eine starke Kommunikation sozusagen heranzubringen. Was ich allerdings empfehlen würde, ist, ein bisschen die Power der Influencer viel, viel mehr zu nutzen, um in die Zielgruppen und Communities reinzuhorchen und das sozusagen eher zu sehen, okay, wie managen die eigentlich ihre Communities, die ja letztendlich auch Zielgruppen sind, wie kommen die auf Insights sozusagen, wie nah sind die eigentlich an den Menschen, ne? Und warum funktioniert das immer so gut, dass die anscheinend manchmal noch viel früher und schneller wissen, was gerade ein Trend ist oder eine Entwicklung. Davon können Marken sich, glaube ich, sehr, sehr viel abschauen und eher vielleicht dann die Influencer als Ratgeber, Insightgeber und so weiter noch viel effizienter anzapfen, zum Beispiel. Und natürlich kann man dann am Ende auch ein Co-Branding machen und so weiter, aber so dieses ganz tief reingehen und 2 Jahre ein Produkt entwickeln mit einer Person, die reichweitenstark ist, das geht wirklich nur, wenn dieses CEO-Mindset da ist bei der Influencerin oder dem Influencer.
Ja, zu deinem ersten Teil, den fühle ich sehr. Also wir sagen bei uns intern auch immer, dass Influencer und auch Creator wirklich Teil des Kreativteams sein müssen, weil sie so nah dran sind an den Leuten.
Ja.
Deswegen, das kann ich nur unterschreiben. Und nochmal ein letzter Gedanke zu den Creator-Brands, weil es gab ja auch so Gegenwind, oder es gibt ja auch Gegenwind im Markt, was daran lag, dass vor allem über die letzten 1-2 Jahre einige prominente Creator-Brands auch gescheitert sind. Ne? Also allein die ganze Eistee-Industrie, die umgekrempelt wurde. Jeder hatte einen Eistee, dann hatte jeder eine Pizza, dann hatte jeder einen Döner.
Und die Chips.
Alles, alle Chips. So, und dann war so, okay, wow, jetzt, kurzer Hype, kurzer Peak und nachhaltig scheinen diese Geschäftsmodelle dann doch nicht zu funktionieren, bis auf ein paar Beispiele. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir so eine typische Hype-Welle erlebt haben, die jetzt halt wieder abebbt und dass dann genau diese Themen, die ich eben aufgelistet habe, ne, also fehlende langfristige Strategie, fehlendes Setup sozusagen und Mindset, um dann auch wirklich das als Unternehmung zu begreifen und zu verstehen, wie muss auch eine Marketingstrategie aufgebaut sein, um sowas längerfristig zu tragen. Da merkt man dann, wie sich die Spreu vom Weizen trennt.
Okay. Cool. Und wir haben jetzt viel über den Einsatz von Influencer und Influencerinnen gesprochen. Wann sollte eine Marke denn keine Influencer einsetzen?
Das ist eine sehr gute Frage, finde ich, weil grundsätzlich wäre ich immer dabei zu sagen, also überall, wo es um Kommunikation geht, ist Vertrauen einer der wichtigsten Faktoren. Also wem höre ich zu, wem schenke ich Aufmerksamkeit und wem glaube ich auch oder von wem lasse ich mich beeinflussen sozusagen. Das ist eigentlich in der Markenkommunikation, würde ich sagen, immer relevant. Und dann ist es auch immer eine gute Idee, dafür menschliche Kommunikation zu nutzen. Und dann kommt direkt dieses Aber, ne? Das muss dann nicht der Standard-Influencer sein. Also ich würde jetzt sagen, im ganzen B2B-Bereich zum Beispiel müssen wir nicht auf per se auf eine Instagram YouTube-Welt vielleicht zurückgreifen, sondern dann ist der Influencer, die Influencerin vielleicht eher ein Experte, der Vorträge hält oder ein Podcaster, der eine große Reichweite zu einem bestimmten Thema aufgebaut hat oder auch eine Nischen-Community bespielt. Vielleicht auch Leute, die in Foren unterwegs sind und da eine Meinungsführerschaft aufgebaut haben. Also ich würde sagen, Meinungsführer sind eigentlich fast immer eine gute Idee. Also ich wüsste nicht was inhaltlich erstmal dagegen sprechen sollte. Was relevant ist, sind die Rahmenbedingungen. Also gegebenenfalls habe ich in meinem eigenen Unternehmen noch nicht das notwendige Know-how sozusagen, um das auch wirklich gut auf die Straße zu bringen. Da würde ich dann immer sagen, Vorsicht, vielleicht nicht sofort loslaufen, nur weil man denkt, man muss es jetzt machen. Erstmal wirklich gutes Assessment, habe ich die Leute, die das auch umsetzen können, entweder bei mir oder in meinem externen Dienstleisternetzwerk, dass es auch fähige Agenturen oder BeraterInnen machen können, weil man da wirklich sehr viel Geld verbrennen kann. Das wissen wir alle, ne? Also wenn man erstmal nach Bauchgefühl auf die Falschen setzt, mittlerweile ist der Markt da leider sehr hart, dann kommen nicht die gewünschten Ergebnisse. Man denkt, dass es generell am Instrument Influencer-Marketing liegt und streicht alles und macht es nie wieder. Das wäre natürlich so der Worst-Case-Outcome. Also da würde ich sagen, bei mangelndem Know-how erstmal das sozusagen sich reinholen, eine gute Strategie aufsetzen, eine klare Zielsetzung und das dann auch mit Leuten exekutieren, die es halt einfach auch können und bewiesen haben, dass es funktioniert. Dann würde ich noch sagen, ja, auch in so Momenten, wenn auch die eigene Infrastruktur noch nicht geeignet ist, um dann, ich sag mal, InfluencerInnen auch sinnhaft in die eigene Kommunikation einzubinden. Jetzt mal ein blödes Beispiel im klassischen Performance-Bereich zum Beispiel. Ich kann Influencer natürlich einbinden, um Abverkauf direkt zu fördern. Beispielsweise, ich bin ein E-Com-Shop und so weiter. Aber wenn ich dann am Ende merke, ah, okay, eigentlich klappt mein Online-Shop noch gar nicht so richtig, die Logistik funktioniert noch nicht, die Produkte waren direkt ausverkauft, da muss ich natürlich auch schauen, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe, dass die Kunden sozusagen da einen positiven Touchpoint dann auch wirklich erleben und nicht durch den Influencer vielleicht dann auf Probleme hingeführt werden, die sich dann ergeben sozusagen, weil meine Infrastruktur noch nicht ready war sozusagen, um diesen Traffic aufzunehmen, den der Influencer möglicherweise kreiert hat. Und letzter Punkt, Influencer sind auch, finde ich, in der Krisenkommunikation nicht immer die richtigen, um sie dann einzusetzen. Also manche Unternehmen denken vielleicht, ah, wir haben hier ein Produkt, das steht ein bisschen in der Kritik, aber wir machen jetzt mal Influencer-Marketing und dann wird das ja alles positiv auf einmal für uns laufen. Das kann manchmal auch einen richtig krassen Backlash geben. Also dass man dann merkt, nee, die Leute sind schon nicht blöd, und auch wenn eine Influencerin dann ein Produkt bewirbt und ja, vielleicht sagt, ey, guck mal, wie super das ist, so die Kritik wird dann in den Kommentaren spätestens trotzdem sehr, sehr laut, und dann steht nicht nur die Marke im Feuer, sondern auch noch die Influencerin. Also auch hier wirklich schauen, wo stehen wir gerade, wie können wir wirklich stattfinden in der Kommunikation einer Influencerin beispielsweise, oder sie bei uns stattfinden lassen, und bitte kein Öl in Feuer gießen oder versuchen, irgendwas zu beschönigen, was erstmal ein Problem ist, was das Unternehmen lösen muss.
Ja, check. Und hast du noch andere Beispiele oder Zielsetzungen, wo, also abseits von Krisenkommunikation, wo du sagen würdest, da sollten Marken auf eigene Inhalte setzen? Weil, also rein theoretisch, wenn ich rauszoome, deine Argumentation ist ja sehr überzeugend. Es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um Vertrauen, es geht um Menschlichkeit. Und wenn ich jetzt als Marke meinen Content planen würde auf Social, jetzt nehme ich beispielsweise diese Hygiene-Hub-Hero-Pyramide, dann würde ich jetzt da so rangehen und sagen, gut, Hygiene, packen wir da 10.000 UGC-Creator-Creatorin ran, gegebenenfalls mit AI. Für den Hub-Content nehmen wir ein paar Mid-Size-Creator-Creatorin und Hero hauen wir ein paar richtig dicke Banger raus. Aber ich mache alles Influencer und Creator first. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Dann brauche ich als Marke ja keine eigenen Inhalte mehr zu kreieren. Sagst du, ja, okay, das ist der Weg, da müsst ihr hin. Oder sagst du, nee, hey, bei den und den Themen, bei den und den Zielen, bei den und den Maßnahmen, Marke kreiert eigenen Content in eurem eigenen Studio, mit euren eigenen Leuten.
Ja, nee, safe. Also ich würde tatsächlich auch immer zwischen der Markenwelt unterscheiden und dann dem Spielplatz der Creator-Welt, könnte man jetzt sagen, oder der Influencer-Welt, in der eine Marke stattfinden kann, eher dann aber dort als Gast sozusagen, ne? Und ich glaube, was wir immer mehr schaffen müssen, ist, dass die Marke versteht, nein, ich muss auch zum Publisher werden. Ich muss auch jemand sein, der sozusagen ein eigenes Narrativ auf Social bringt, der ein Reason to Follow liefert, der sagt, hey, deshalb solltet ihr euch mehr mit mir und meiner Marke, vielleicht auch der Community dahinter und so weiter, auseinandersetzen. Das heißt, eine eigene Content-Identität ist es am Ende, auch eine eigene, ne, so einen eigenen Vibe in der Kommunikation zu kreieren, 100%. Und da können Influencer gerade am Anfang bei helfen, sozusagen, so als, ja, Stichwortgeber oder als wiederkehrende Gesichter oder aber auch als Inspirationsquelle für die Frage, wie soll denn dieser Content bitte gemacht sein, damit die Leute den auch gucken wollen, ne, das auf jeden Fall. Und umsetzen kann ich es dann und sollte ich aber auch tatsächlich eher im Tagesgeschäft, auf jeden Fall auch mit einem eigenen Produktions- und Content-Team, alleine schon aus Kostengründen, ne? Also ich würde sagen, UGC ist ein super Ansatz, das anzuschieben, und da würde ich auch eher sagen, lieber nicht mit 500 arbeiten, weil dann verwässert ja die das Narrativ auch komplett, ne? Wo kommt dann die Marke noch durch? Da verlierst du dich dann auch nur in Briefings und Rebriefings und so weiter. Also um da schon ein gewisses Maß an Kontrolle drüber zu behalten, wie schaffen wir es, die Marke zu transportieren über unsere Inhalte, würde ich sagen, ist es aktuell noch unerlässlich, ein eigenes Produktionssetup zu haben. Aber auch hier, das muss adaptiv sein sozusagen. Das darf dann nicht einmal eine statische Küche sein und der ganze Content findet nur noch in dieser Küche statt. Das kann auf jeden Fall regelmäßig sein und, ne, als wiederkehrendes Element funktionieren, aber wahrscheinlich auch nur eine gewisse Zeit, und dann muss ich wieder Innovation reinbringen und es auch sozusagen anreichern, nochmal mit anderen Strängen, und da in meiner Social-Kommunikation und Strategie eben auch entsprechend dann reagieren können. Also ja, ist jetzt eine etwas breite Antwort. Ich würde sagen, Influencer finden da immer noch irgendwo statt, ne? Und wenn es nur als Inspirationsquelle ist oder als Protagonistin, aber die Marke hat trotzdem die Hoheit und die schließt den Laden sozusagen auf und ist dann der eher der Enabler in dem Moment sozusagen.
Wenn wir mal uns anschauen, langfristige Partnerschaften, so im Always-on-Content oder Kampagne, was würdest du deinen Marken konkret empfehlen und warum?
Ja, ich würde sagen, es ist gar kein Widerspruch. Also es ist so eine Kombination aus beidem tatsächlich für mich. Es ist immer sinnvoll, CreatorInnen an sich längerfristig zu binden, wenn sie für einen funktionieren. Also wenn man merkt, ey, okay, wir passen zusammen, da ist eine Affinität und Liebe zu unserer Marke, von der Person, zu unserem Produkt. Wir merken aber auch, dass die Community gut drauf anspringt und dass die Konditionen fair sind und so weiter. So, dann sollte man eigentlich auf allen Leveln darauf achten, die Leute längerfristig an sich zu binden. Man kann dann Content-Deals machen beispielsweise, wo man schon mal weiß, ey, für dieses Jahr haben wir so und so viele Content-Pieces, die wir auf jeden Fall veröffentlichen bekommen von dieser Person oder die sie uns zuliefert, wenn es um Content für unseren Kanal geht. Genauso aber auch bei größeren Partnerschaften. Ne? Also da auch so, ich nenne es jetzt mal die Ambassador sozusagen aufzubauen und zu sagen, hey, diese 5 CreatorInnen oder InfluencerInnen beispielsweise, die dann vielleicht auch eine etwas größere Reichweite und Strahlkraft haben, die auch für etwas stehen, die holen wir jetzt so in unseren Circle. Das können dann auch mal richtig krasse Leuchttürme sein. Ne? Also das sehen wir ja vielleicht auch bei den klassischen wirklich großen Marken, sei es jetzt ein Nike, Adidas oder auch bei den Beauty-Marken ganz per se, ne? An der Spitze stehen dann immer irgendwie Ronaldo und Messi und darunter kommen dann die etwas kleineren und irgendwann ganz unten der Running Club, der aber regelmäßig sozusagen bespielt wird. Ne? Also das sind, finde ich, wir dürfen das nicht immer so eindimensional denken. Das wäre auch so mein großes Mantra immer, dass wir nicht Influencer so als diesen einen einstufigen taktischen Kanal sehen, sondern eben, wo man merkt, okay, nee, ich muss da eigentlich ein ganzes Haus bauen und jede Etage hat sozusagen eine etwas andere Aufgabe für meine Marke. Und trotzdem sind aber so Highlight-Kampagnen und so Momente, wo ich mal wirklich dann punktuell laut sein will, zum Beispiel zum Launch von einem gewissen Produkt oder sagen wir mal jetzt zur WM, ne, werden die Sportartikelhersteller natürlich auch nochmal gezielter und viel krasser laut ihre Kommunikation raushauen und da dann auf einzelne Koops zu setzen und die Menschen dann mal kurz reinzuholen, dann aber auch wieder loszulassen und so, das würde ich auf jeden Fall auch immer empfehlen, aber auch hier kommt es immer auf die Zielsetzung an am Ende. Ne? Das eine liefert mir halt einen langfristigen Markenaufbau, Engagement, eine Bindung und so weiter in der Breite. Und dieses punktuelle Lautsein natürlich, bam, den Impact und die Reichweite, die ich jetzt on point kreieren möchte.
Du hast jetzt gerade schon Impact gesagt. Wir spielen mal ein kleines Gedankenspiel. Ein CMO sitzt mit dir am Tisch und will KPIs sehen. Wie misst du den Erfolg von einer Influencer-Kampagne so, dass sie dann überzeugt ist, also eine weibliche CMO natürlich, ohne auf Vanity Metrics zu setzen?
Ja, also ich glaube, da kommt dann auch wieder der Stratege vorbei in mir und sagt, okay, aber wir müssen jetzt erstmal auf eure Zielsetzung schauen, dann kann ich euch auch sagen, was sind die richtigen KPIs. Also sind wir eher vielleicht, jetzt mal um es ganz platt zu machen, in einem eher Branding-Ansatz oder in einem Performance-Ansatz, wenn wir im Bereich Branding sind, dann würde ich sagen, sind es schon so die klassischen Dinge wie Reichweite, wie viele Leute werden wirklich sozusagen mit diesen Inhalten sozusagen in Kontakt kommen, Views, View-Through-Rates und so weiter. Also wie lange bleiben sie wirklich tatsächlich dran? Wie ist das Engagement? Also ist dieser Content oder dieser Inhalt auch wirklich etwas gewesen, wo wir sehen, boah, da ist eine Resonanz bei den Leuten, im besten Fall auch positiv, Sentiment und so weiter. Ne? Das kennen wir alle. Das sich anzuschauen auf jeden Fall. Gibt es auch Abstrahleffekte für meine Area, meine Markenplattform beispielsweise? Also habe ich vielleicht ein Follower-Wachstum in der Zeit der Kooperation erzielt? Kann ich sehen, dass ein Search-Uplift stattgefunden hat in der Zeit, in der die Kampagne lief, dass beispielsweise mehr Leute sich mit mir auseinandergesetzt haben, auf meine Website gekommen sind oder vielleicht auch in Partnershops, keine Ahnung, bei Zalando war auf einmal das Interesse viel, viel größer sozusagen mit Suchbegriffen und so weiter nach meiner Marke. Da sieht man dann, okay, Relevanz ist gestiegen auf jeden Fall und es gab erstens eine Konversation, die dann aber auch in Handlungen sozusagen überführt wurde. Und wenn wir dann auf dem eher performance-basierten Ding unterwegs sind, da ist es dann erstmal natürlich so harte Zahlen, ne, die ich dann auch sehr gut messen kann im Bereich Conversion. Also hat das Traffic beispielsweise gebracht auf die Kanäle, wurde der berühmte Code eingelöst, den ich vielleicht bereitgestellt habe, um das nochmal besser zu tracken, um auch die InfluencerInnen untereinander vergleichbar zu machen, um zu sehen, okay, wer hat eigentlich wie viele Leute mir zugeliefert. dann sollte ich immer auch ein ROAS oder AOI sozusagen berechnen. Das heißt, was hat es mir am Ende wirklich gebracht, wenn ich jetzt daneben stelle, was der Creator mich gekostet hat. Ne, das ist natürlich auch gar nicht so zu unterschätzen, weil man da manchmal auch Enttäuschung erlebt oder Überraschung tatsächlich, wenn man sieht, boah krass, hat irgendwie nur, keine Ahnung, 1.000 Euro gekostet, aber mir am Ende 17.000 gebracht. Dann würde ich sagen, super, das können wir gerne weiter so machen. Also diese Dinge, um jetzt mal so einen schnellen Abriss zu machen, würde ich mir dann immer anschauen. Aber das geht dann natürlich sehr ins Kleinteilige hinein. Da baut man dann seine großen Excel-Tabellen oder Google-Tabellen auf und orientiert sich natürlich am Ende auch sehr an dem, das werdet ihr auch als BeraterInnen sozusagen wissen, was bei der Marke und den Stakeholdern auch relevant ist sozusagen. Also welche Zahlen müssen wir liefern, damit mein Chef da oben sagt, super, weitermachen. Das finde ich ist auch immer nicht außer Acht zu lassen. Natürlich muss man da sehr viel erklären und trotzdem sagen, hey, ja, ich weiß, Abverkauf ist dir wichtig, aber ne, das und das muss dann trotzdem irgendwie gewährleistet sein. Aber dass man auch schon darauf achtet, die KPIs am Ende zu präsentieren, die dem Kunden helfen, das weiter sozusagen auszubauen. Und die Zahlen lügen am Ende nicht, aber wir können natürlich schon entscheiden, wie wir sie erzählen und wo wir ein besonderes Augenmerk drauf legen.
Cool. Ich habe noch eine Frage und dann haben wir noch drei Abschlussfragen.
Ah, geil.
Du machst deinen Podcast Influence jetzt seit 2019. Was ist erschreckend gleich geblieben?
Oh, das ist auch eine sehr gute Frage. Finde ich auch gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich würde sagen, was gleich geblieben ist, ist die eierlegende Wollmilchsau bei der Zielsetzung. Das kennen wir alle, ne? Also ich hätte gerne einmal alles. Ich hätte gerne sowohl Brand Awareness als aber auch die Abverkaufszahlen müssen am Ende passen und das Ganze auch noch in einem super engaging, kreativen Umfeld. Vielleicht noch ein bisschen Community Building mit rein. Also dass man da ja häufig noch diese extra Schleifen dreht mit den Kunden oder dass das auch Leute berichten sozusagen von anderer Stelle. Also es ist jetzt nicht nur meine Beobachtung, dass es ja immer noch schwerfällt, die Kunden da erstmal sozusagen abzuholen und zu sagen, Fokus ist ganz, ganz wichtig. Dann ist der nächste Punkt, würde ich sagen, die Silos, die immer noch in den Unternehmen vorherrschen, wenn es um Influencer-Marketing geht. Also, dass das immer noch sehr isoliert als ein taktisches Element vielleicht betrachtet wird, was mal punktuell gemacht wird und aber keine richtige Verortung hat. Oder dass es schon erkannt wurde, wie wertvoll das ist, aber sich in so einem ganz eigenen Kosmos dann bewegt und so, ja, das ist das Influencer-Team. Aber das machen jetzt immer nur die, sozusagen wir hier im Brand-Team, wir dürfen gar nichts mit Influencern machen oder so. Und dass diese Verzahnung nicht funktioniert. Ne? Also so dieses integrierte Denken von diesem super tollen Feld, was ja so viele Anknüpfungspunkte hat, über den gesamten Funnel eigentlich hinweg in der Markenkommunikation, so ein richtiges Herzstück sein könnte, dass das nicht als Herzstück fungiert, sondern eher so als da unten, das ist der linke Fuß oder so und den benutzen wir nur manchmal oder wir müssen quasi immer so ganz viele, ich weiß auch nicht, politische Dinge beachten, um das nutzen zu können und das dürfen auch nur diese drei Leute oder so. Also ich glaube, in beide Richtungen müssen wir da einfach noch viel, viel besser werden innerhalb der Unternehmen und bei den Brands sozusagen, das als total integrierten Kanal zu denken und ganzheitlich zu betrachten in seiner Power. Und eigentlich brauchst du dann so Player, die vielleicht auch die Strategien von Anfang an so entwickeln, dass es klar ist, dass Influencer, Creator, reichweitenstarke Meinungsführer und Persönlichkeiten sozusagen stattfinden in der Kommunikation und dass es klar ist, dass alle Abteilungen da mit dran rumwirken, sozusagen das auf die Straße zu bringen und bedeutungsvoll dann und cool umzusetzen. Ich glaube, das sind so die Punkte. Und dann vielleicht so als letzter Gimmick noch die Preisentwicklung und was für ein wilder Westen das ist, dass immer noch keiner weiß, was ein Buyout eigentlich wert ist und warum dieses Reel jetzt 17.000 Euro kosten muss und dass die Managements da auch manchmal so ein bisschen Schmu betreiben. Also ich habe totalen Respekt vor allen Leuten, die da draußen an der Front auf Markenseite unterwegs sind oder bei den Agenturen und die Sachen verhandeln und einkaufen und dadurch auch mit Tatsachen schaffen sozusagen und dass jedes Mal immer wieder aufs Neue versuchen, da sozusagen gewisse Standards zu setzen und einzuführen, zumindest für sich und ihre Aktivitäten. Das ist ein hartes Game. Das wissen wir, glaube ich, alle.
Agree. Krass, wie wenig sich dann doch verändert, ne?
Ach, aber ich finde, viel hat sich schon verändert.
Es hat sich auch viel verändert, ja, hast du recht. Ja, voll. Wir haben immer drei Abschlussfragen am Ende. Die erste ist, wie nutzt du KI aktuell?
Zum Beispiel zur Vorbereitung solcher Interviews, also dass ich, wie wir sehen, sowohl, ich denke mal, ihr eure Fragen als auch ich meine Antworten so ein bisschen damit immer durchspiele und da geht es dann gar nicht darum, dass ich quasi der KI sage, bitte beantworte diese Fragen, sondern eher, ich habe schon Gedanken und ich streue die rein und sage dann, bitte mal challengen oder bitte mal mit mir in eine Diskussion gehen zu einzelnen Punkten. Ne? Was findest du noch wichtig und welchen Gedanken sollte ich vielleicht noch in Betracht ziehen? Das mache ich immer ganz gerne, so ein bisschen Ping-Pong spielen. Aber ja, ich merke auch, dass ich davon halt auch nur vielleicht 40% benutzen kann tatsächlich. Also es ist schon immer noch wichtig, den eigenen Filter nicht abzuschalten, sondern ganz, ganz laut offen zu halten. Ja, und sonst würde ich sagen, ja, klassisch einfach zum Formulieren von Texten und ein bisschen Rundmachen von Sachen. Das liebe ich auch immer in der Formulierung. Für meinen Podcast auch, dass man da irgendwie mal sehr schnell so ein Intro runtergeschrieben bekommt. Das ist eine Riesenhilfe für mich, weil ich vor dem weißen Blatt Papier manchmal verzweifle und so denke, oh Gott, wie will man jetzt diese eine Stunde zusammenfassen? Ich habe dann vielleicht schon erste Stichpunkte und Ideen, aber so dieses On-Point ausformulieren, das ist dann auch immer ganz geil, dass das mittlerweile geht und man auch Transkripte mit einem Klick sozusagen erstellen kann. Und muss ich sagen, das hat mir doch die Arbeit sehr erleichtert in meinem eigenen Format.
Ja, krass, ne? Ist echt crazy, wie sich das entwickelt. Nächste Frage, was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, Creator sein, Marke sein, Profil sein?
Gute Frage. Creator finde ich schon mal geil. Ich bin jetzt auch nicht super im Merken von Namen, aber es gibt einen TikToker, der heißt Oscar und der macht jetzt in letzter Zeit immer so richtig geile Kunst, würde ich schon fast sagen, in seinem Vertical-Format und tatsächlich in beiderlei Hinsicht. Also er malt Bilder und dann setzt er das kunstvoll für Vertical in Szene. Ich werde euch den Link mal schicken, dann können wir das in den Shownotes vielleicht verlinken, weil es jetzt sehr schwer ist, das zu beschreiben. Aber er hat zuletzt ein Mondbild gemalt und das so geil transportiert und inszeniert mit seiner Art erstmal. Dann hat er gezeigt, wie er das malt und dann hat er auch noch irgendwie ja so richtig kleine so Breakouts in diesem Content-Format nochmal so mit reingehauen und es war so schön und so interessant und so originell, dass ich dachte, ach Mensch, was man zaubern kann mit so einem random TikTok und der hat auf seinem Kanal noch viele dieser kleinen Schätze.
Du meinst bestimmt Oscar Atem, oder?
Ich glaube ja.
Ja, den kenne ich. Ja, den finde ich auch ganz toll. Mit dem haben wir auch schon zusammengearbeitet. Der ist ganz super.
Wundervoll. Genau, ja. Dann seid ihr schon voll im Bilde. Und ich tauchte immer sehr gerne ein. Und dann dachte ich mir zum WM-Jahr 2026 ein kurzer Shoutout an die deutsche Nationalmannschaft, weil ich finde, die haben das in den letzten 2 Jahren sehr cool hinbekommen, wieder so ein bisschen mehr Relevanz zu erzeugen. Also ich bin Long-Term-Fan und ich muss sagen, was das ganze Marketing anging und die Kommunikation drumherum, die waren auch am Tiefpunkt, genauso wie die Mannschaft sportlich am Tiefpunkt war. Und es war einfach so und unauthentisch und weird. Und ich finde diese jetzt auch noch nicht so, also es ist noch nicht das absolute, sag ich mal, Peak, woran wir uns jetzt immer orientieren müssten, aber die machen ihre Hausaufgaben und die schaffen es, diese Mannschaft einerseits so durch diese Behind-the-Scenes, durch das Einbinden, aber auch von einzelnen Akteuren, durch so kleine Breakouts, schon während der EM, würde ich sagen, aber jetzt auch auf dem Weg bis zum nächsten Turnier, so richtig wieder mal sympathisch darzustellen und so, dass du auch Bock hast, dich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen und dass es nicht so wirkt wie dieser künstliche Satellit, der irgendwo oben fliegt, so, das ist jetzt die Nationalmannschaft, sondern wirklich so, ah ja, das sind unsere Jungs und so und man fiebert wieder mit und das freut mich sehr, weil dafür ist ja Social da, sozusagen, um diese Nahbarkeit wiederherzustellen. Also keine klassische Brand jetzt vielleicht in dem Mal, aber am Ende ja trotzdem auch etwas, was Markenbildung braucht und auch eine Bindung zu den Fans und der Community herstellen muss und das klappt jetzt viel, viel besser, finde ich.
Voll, ja, good call. Last but not least, wer soll nach dir Gast im Podcast sein?
Ja, da hätte ich jetzt tatsächlich gesagt, sucht euch doch mal jemanden aus diesem Sportbereich. Also es kann ja jemand von der Nationalmannschaft sein, vielleicht auch von den einzelnen Vereinen oder so, die das so richtig geil machen, weil da so viel auch Innovatives passiert. Und ich glaube, die müssen sich auch natürlich sehr messen und orientieren am internationalen Markt und mit den Leuten aus der Premier League und aus den USA und so weiter mithalten, teilweise mit deutlich kleineren Budgets, dass ich glaube, dass da sehr, sehr viel drin steckt. Und so dieses ganze Thema Fankultur und Community lebt ja dort eigentlich in seinen Ursprüngen. Und wird noch viel zu selten so richtig gehoben und gehebelt, ironischerweise in diesem Feld, wo schon so viel ist. Aber ja, da fände ich mal cool, die Perspektive von einem Social-Media-Experten aus dem Sportumfeld zu hören.
Cool, das ist eine richtig gute Challenge, die nehmen wir gerne an und machen uns auf die Suche.
Perfekt.
Alrighty, dann ist alles im Kasten.
Tausend Dank, dass du da warst, Alina. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne, danke euch.
Grüße nach Köln, bis dann. Bye, ciao, bye. Ciao.
Herzlich willkommen bei der Hundewerbepause. Letztes Mal habe ich euch ja einen Welpen vorgestellt, der sehr einfach zu handeln ist. Und heute habe ich einen Problemkandidaten dabei, und zwar Sam. Problemkandidat würde das Tierheim selbst jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall ein kleiner Rüde mit einer Menge Hundepersönlichkeit. Irgendeine Art von Bully ist da drin, und er hat schon einiges hinter sich, wurde wahrscheinlich übers Internet verkauft, dann irgendwo angebunden. Und das Problem ist, es gab halt auch schon einen Beißvorfall mit einem Menschen. Und deswegen braucht er einfach verantwortungsvollen Umgang. Er ist halt einfach in manchen Situationen ein bisschen gereizt, mag nicht viel Trubel, aber ist wirklich ein ganz, ganz schöner Hund. Also ein dunkelbrauner mit hellen Abzeichen und so eine Plattnase, da schlägt ja mein Herz sowieso für. Ihr findet ihn wie immer auf der Website vom Berliner Tierschutz.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz großartig, dass ihr wieder am Start wart. Wie immer gilt die Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt das doch gerne in eurem Netzwerk. Das würde uns freuen. Je mehr Leute zuhören, desto mehr spannende Gäste bekommen wir an den Start und desto mehr Insights haben wir alle. Deswegen liebe Grüße, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.